Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 120. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten, und wir geben diese Unterhaltung einmal im Monat an euch, liebe Hörer, weiter, und zwar in Podcast-Form auf euren Podcast-Client oder auf unsere Webseite oder auf Spotify oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch in diesem Monat wieder dabei seid, und stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der
Mike,
der Johannes,
der Martin
und ich, der Ferdi. Ja, schön, dass ihr da seid. Und was haben wir denn heute für ein schönes Thema? Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr habe ich mir ja einen großen Traum erfüllt, und wir haben, eigentlich habe ich nicht mir einen großen Traum erfüllt, eigentlich habe ich euch einen großen Traum erfüllt natürlich und den anderen Hobbyisten auch, denn wir haben Battlefleet Gothic gespielt und es war fantastisch. Und letztens haben der Martin und ich Zeit gehabt und haben gedacht, es wäre doch nett, wenn wir was spielen würden. Und wir hatten die Battlefleet Gothic Regeln aber nicht mehr ganz so parat, weil es ist jetzt schon ein bisschen her. Und dann haben wir gedacht, ach Mensch, wir gucken mal. Es ist ja so, dass die One-Page-Rules auch so ein Sternenkampfsystem anbieten. Lass uns das doch mal ausprobieren. Und stellt euch vor, wir haben es geschafft, in nur, weiß nicht, wie lange haben wir gespielt, Martin? 2 Stunden?
Ja, länger war es nicht
wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Also in 2 Stunden haben wir es geschafft, uns die Regeln durchzulesen für das One-Page-Rules-System und jeweils eine Liste zu schreiben und ein Spiel zu spielen. Es war fantastisch. Und ob das Spiel denn dann überhaupt was taugen kann, darüber wollen wir uns heute unterhalten.
Weil Liste schreiben war ja wirklich einfach, das war ja Clicky-Bunti am Handy. Da hatte ich ja bei BFG eine ganz andere Erfahrung, wo ich mir einfach so eine Stadtatlas zusammengeschrieben habe.
Ja, das ist halt aus einer Zeit, wo es noch keine Handys gab.
Das ist richtig.
Wir hatten ja nichts.
Wir hatten nichts. Ja, aber da muss man sagen, da war der Fortschritt dann doch sehr cool, vor allen Dingen, weil man das ja auch gleich dann zum Spielen benutzen konnte.
Das ist richtig. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Und es ist aber so, der Johannes und der Mark haben sich die Regeln allenfalls durchgelesen, wenn überhaupt. Das heißt, wir haben hier diesmal eine sehr, sehr einseitige Erfahrungs- und Wissensverteilung. Und deswegen ist es natürlich, haben wir die Möglichkeit, dass quasi Mark und Johannes den Martin und mich jetzt quizzen über dieses Spiel und dadurch all eure Fragen, die ihr ja auch das Spiel nicht kennt, quasi implizit bearbeiten und beantworten. Das ist doch super, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt so ganz kritische Nachfragen, die da jetzt kamen.
Ja, auf jeden Fall.
Was könnte da schiefgehen?
Ich denke auch. Vor allem, da ich dieses Konzept für diese Folge euch vorher nicht gepitcht habe. Also das ist ja Ja, dann fang doch mal an mit der ersten Frage.
Dann würde ich als erstes mal fragen, wie sind denn die Schiffsgruppen aufgeteilt? Sind die Schiffsgruppen eher vergleichbar mit Battlefleet Gothic, die man hat? Oder teilen die sich komplett anders auf?
Wie meinst du? Die Klassen oder
ja,
was?
Ja, genau, die Schiffsklassen. Weil wir hatten ja so bestimmte Klassen, wo wir dann bei Battlefleet Gothic so verschiedene Mengen dann ausgemacht hatten. Also wie funktioniert das? Ist es da so wie bei den anderen One-Page-Rules, die ja sehr äquivalent teilweise zu den anderen Systemen sind, zumindest
okay,
von den groben Dingern, oder ist es halt anders?
Ich weiß nicht mehr, im Battlefleet Gothic hatten wir die Kreuzer und schwere Kreuzer und leichte Kreuzer und so Zeugs, gell? So war das doch da. Und Eskortfregatten und was weiß ich nicht alles.
Genau, und wir haben, glaube ich, nur 2 oder 3 davon verwendet.
Ja, genau, mehr hatten wir nicht. Aber ja, also
wir
das ist.
Ja, nix.
Ja, wir hatten ja nichts. Das ist ähnlich. Wir haben One-Page-Rules. Wie heißt das Ding nochmal, Martin? Warfleets, genau.
Ja,
One-Page Rules.
Ja, ja.
Warfleets unterscheidet zwischen kleinen so Fighter Class, also die X-Wings, die dann leichte Schiffe. Wie heißen denn die Klassen jetzt?
Warte, ich kann es dir sagen.
Herausforderung.
Also,
ja.
Die Klassen, da gab es 4 Stück.
Ja,
und
genau.
Die hießen
Squadrons und dann.
Es gab Lightships, Mediumships, Heavyships. Das ist die.
Ja, okay.
Aber der Grund, ja, also ich meine, ja.
sehr komplexes Setup.
Ja. Darunter verstecken sich halt auch nochmal unterschiedliche Typen. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann bei Mediumships genau ein Mediumship gibt.
Nee,
es gibt
genau.
Verschiedene dort. Und
genau, aber das war ja auch in Battlefleet so. Dass
genau.
Ja, genau.
Ja. Aber es gibt halt nur diese 4 und Also zumindest von dem, was wir jetzt gespielt haben.
Und diese Squadrons sind dann diese ganz kleinen Dinger?
Genau, die Flieger-Token-Dinger, wo man dann ein Base hat mit Token drauf.
Die hatten wir aber nicht, weil wir keine hatten. Einfach. Wir hatten ja nichts.
Ich sehe da so ein Theme für die Folge.
Ja, wir hatten ja nichts.
Ja, aber das ändern wir auf jeden Fall. Ich habe kleine Flieger noch.
Ja, die sehen fantastisch aus. Ja.
Im Übrigen, ich habe gerade mal geguckt, also Battlefleet Gothic kennt Battleships, also vermutlich dann die Heavy Cruisers und Escort Ships. Und dann darunter kommen dann aber auch noch Fighter oder Bomber Squadrons. Also.
Wobei ist bei Cruiser nicht Heavy und Light Cruiser, meine ich?
Nee. Ich glaube, das waren nur Kreuzer.
Unten drunter, ja. Also dann je nachdem, was ist es dann, ein Heavy oder ein Light Cruiser, aber an sich ist es ein Cruiser.
Okay, ein Cruiser ist ein Cruiser, ist ein Cruiser. Alles klar.
Genau. Weil man ist ja der Coolste, wenn man cruist.
Ja. Genau.
Ja.
Okay, aber das heißt vom Basissetup ja schon mal vergleichbar dann.
Genau, also von den Arten von Schiffen, die es kennt, sehr vergleichbar. Das Spielprinzip ist halt One-Page-Rules, typisch die alternierenden Aktivierungen, was schon mal ziemlich cool ist. Und da dann aber noch mal spezieller, weil man nicht komplett alternierend aktiviert, sondern man aktiviert nach Gewichtsklassen alternierend. Also zuerst alle Squadrons, eins ich, eins du, dann alle Lightships, eins ich, eins du, dann die Mediums und dann die Heavies. Und dann halt jedes Mal so, dass man abwechselnd spielt, bis nur noch einer irgendwie Mediums oder Heavies oder was auch immer hat. Also die Klasse, die gerade dran ist, und dann macht der halt alle seine weiteren Bewegungen und mit der nächsten Gewichtsklasse ist dann der andere zuerst dran, der vorher nicht angefangen hat.
Okay, also alternierende Aktivierung und quasi Stadtspielerwechsel pro Klasse dann. So ein bisschen.
Genau. Okay. Ich erzähle Mist. Sorry. Hm? Stadtspielerwechsel nicht pro Klasse, sondern pro Spielrunde. Ja.
Ah, okay. Das heißt, jetzt sagen wir erste Runde. Bist du in jeder Gewichtsklasse der Erste? Nächste Runde war der Martin dann in jeder Gewichtsklasse der Erste.
Richtig, richtig. Was dann bedeutet, wenn ich mehr Medium-Ships habe als der Martin, dann werde ich die Runde beenden, indem alle meine Mediums drankommen, nachdem er schon keine mehr hat, und meine Heavies werden vor seinen feuern. Mhm. Das, was schon einen Unterschied machen kann.
Wobei es auch zum Beispiel verhindert, dass du jetzt hergehst und sagst, okay, ich nehme halt nur Lightships, was weiß ich, 20 davon. Also zum einen verhindert es so eine Doppelungsregelung, aber dadurch, dass du halt so alternierend dran bist, wärst du halt dann am Anfang dran und dann überhaupt nicht mehr. Das wäre halt so unpraktisch.
Ja, und das war auch hier, hat das, fand ich, sehr, sehr gut funktioniert und macht das auch recht taktisch, das Spiel, fand ich.
Ja, bei alternierend ist doch wahrscheinlich so wieder ein bisschen die Schwierigkeit, dass es schwierig ist, Schiffe genauso zusammenhalten, wie man das eigentlich vorher geplant hat vor dem Zug, oder?
Das ist richtig, ja. Und es ist auch dann, kommen wir noch nachher, wenn es um Bewaffnungen so geht, kommen wir noch dazu. Es ist schon manchmal wichtig, dass man seine Schiffe klug positioniert, für was auch immer man tun möchte. Mhm. Und da kann es einem natürlich einen Strich auch durch die Rechnung machen. Das ist richtig. Was ja aber eigentlich reizvoll ist. Also, ja.
Und wie funktioniert die Bewegung so? Also man hat quasi, also ich denke mal, man hat wieder so verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Du fliegst so wenig wie möglich oder so viel wie möglich. Also so Sprint versus Schleichen quasi vielleicht.
Also du hast verschiedene Geschwindigkeiten, nämlich so, du kannst cruisen.
Ja, cool. Das ist cool auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also entweder du bleibst stehen, das kannst du machen. Wenn du nicht stehen bleibst, dann ist es ganz lustig, du musst dich bewegen bis zu deiner maximalen Bewegungsreichweite.
Ah, okay.
Das heißt, entweder ich bleibe stehen, dann bin ich auch leichter zu treffen nachher, oder ich bewege mich, dann muss ich meine volle Bewegungsreichweite fliegen, und ab der Hälfte meiner Bewegungsreichweite darf ich mich bis zu, 90 Grad drehen. Oder ich kann cruisen, dann darf ich mich nochmal nochmal um die Hälfte meiner Bewegungsreichweite, oder nee, jedes Schiff hat noch eine Cruise Speed, ist meistens nochmal um die Hälfte mehr, glaube ich, oder so etwa. Und dann kann ich mich weniger drehen, wenn ich die Cruise Speed wähle. Und irgendwo ab der Hälfte meiner Bewegungsreichweite darf ich jeweils meine Drehung reinmachen.
Ich würde mich gerne im Begriff stehen bleiben, dann würde ich vielleicht auch tauschen gegen Gegenschub geben. Das mal.
Oh ja, das klingt professioneller.
Stehen bleiben im Weltraum ist schwierig.
Ja. Also dann Gegenschub geben, ja. Hast vollkommen recht.
Was ich als Aktion cool fand beim Bewegen ist, dass du halt auch viel so Sonderdinge hast. Zumindest ich mit meinen Elfen hatte bei jedem Schiff dran stehen, dass ich driften kann. Das heißt, du konntest dich dann seitlich bewegen, also 90 Grad praktisch wenn du praktisch gerade ausschaust, konntest du dich praktisch nach links oder rechts bewegen, je nachdem, wo denn die Sonnenwinde gerade herkamen.
Ja.
Oder es erinnert mich an dieses Spezialfeature bei X-Wing damals vom Darth Vader, der diesen Barrel Roll zur Seite machen konnte.
Der hatte ja die Barrel Roll, genau. Und so ähnlich ist es da auch, dass du halt so dich zur Seite bewegen kannst. Und da hatten ich halt Waffen, die halt Schiffe auch schubsen können. Was sie dann in andere reinschubsen, was dazu auch wieder zu Schaden führt. Das fand ich auch ganz cool.
Cool. Wo wir bei Schubsen sind, können wir natürlich der nächsten Frage auch gleich vorgreifen. Ja, man kann auch rammen.
Wie konntest du bloß diese Frage antizipieren?
die Rammregel fand ich tatsächlich gut gelöst. Ja. Weil bei Battlefield Gothic, da war es ja, ging es ja nach Gewichtsklasse. Und bei
OPA. Geht's ja hier im Wesentlichen auch eigentlich.
Ja, aber es geht um Komponenten. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett. Dass da über die Komponenten halt hinweg gemacht. Weil wenn du jetzt ein Schiff hast, das viele Komponenten hat, dann bist du automatisch schwerer. Aber nicht jedes, also auch die Komponentenanzahl ist ja je nachdem, was man für ein Schiff hat, auch unterschiedlich. Also ich glaube, die Menschen hatten mehr Komponenten drin, oder? Als die
Richtig,
Elder.
Richtig, ja. Mhm. Ja.
Genau, grundsätzlich mal. Dafür waren halt die Elder schneller und hatten höhere Reichweite, was ihre Waffen angeht. Ja. Und auch die Komponenten an sich war der größte Unterschied für mich zu dem Battlefield Gothic, weil sie großartige Effekte hatten, weil man muss sich das halt doch echt gut durchlesen, was die Sachen, die man da einbaut, für Voraussetzungen haben. Kann, glaube ich, der Ferdi auch ein Lied davon singen.
Ja. Ja, dann sollen wir über Hitpoints mal reden.
Reden wir über Hitpoints. Ich hätte noch eine andere Frage vielleicht vorher.
Ja, bitte.
Weil das gehört ja im weitesten Sinne, glaube ich, auch noch zum Movement. Ist es da auch so mit diesen Front-Heck-Steuerbord-Backbord-Aufteilungen?
Ja.
Wenn du dann am Ende deiner Bewegung bist?
Ja. Also du meinst wegen den Feuerkegeln und so weiter.
Ja, genau, weil du hast ja vorhin gemeint, man muss gucken, wie man sich platziert, vielleicht auch für die Angriffe dann.
Ja, muss man. Man hat die gleichen Feuerbereiche und auch wieder Waffen, die nach vorne gehen oder die nur zur Seite gehen oder die nach hinten gehen oder die überall hinfeuern können.
Okay. Und du hast gemeint, bei der Bewegung gibt es auch dann wieder so einen Malus oder so potenziell, wenn du halt irgendwelche von den Varianten wählst, dass du dann halt irgendwas anderes schlechter bist in der Runde.
Genau, wenn du stehen bleibst, dann wirst du, wenn du Gegenschub gibst, dann wirst du sehr viel leichter getroffen vielleicht. Und je schneller du fliegst, desto weniger kannst du drehen.
Also das war cool gelöst.
Ja, fand ich auch. War sehr intuitiv und ist halt in sehr wenigen Sätzen irgendwie formuliert, wie die Bewegung funktioniert und ist trotzdem sehr klar. Also passt gut.
Okay, dann habe ich keine Fragen mehr zur Bewegung.
Aber ich...
Ja, bitte.
Wie ist denn das mit Drehung? Ist das auch so mit Drehung zuerst, dann halbe Bewegung, dann Drehung, oder?
Nee, du bewegst dich mindestens die Hälfte deiner Bewegungsreichweite und ab da darfst du einmal drehen.
Okay. Und am Ende darf ich mich nicht mehr drehen?
Nee. Okay. Es sei denn, du hast halt irgendwelches Spezialequipment oder so, was es dir erlaubt, aber prinzipiell nicht. Nur wenn du Gegenschub gegeben hast, dann darfst du dich, glaube ich, bis zu 180 Grad in jede Richtung. Also dann kannst du quasi egal wohin dich neu ausrichten, aber dann stehst du halt.
Was gibt's denn an Squadrons?
Boah, das ist für uns jetzt schwierig, weil wir hatten keine. Aber es gibt.
Meinst du jetzt Fraktionen oder Squad? Oder also die
Kleinen
tatsächlich.
Die Kleinen? Also ich weiß, es ist bei den
gibt's
Elder.
Nur eine Art,
die heißt. Nee, bei den Elder gibt es drei.
Oh, stimmt doch.
Und der OPR.
Also die sind tatsächlich ausformuliert, kannst du als ganz normale Schiffe mitnehmen. Und dann muss man bei den jeweiligen Fraktionen gucken. Wir hatten aber keine. Deswegen wissen wir es nicht.
Ja, also was ist wohl, das Ding war ja, warum hatten wir keine, wenn wir erstmal damit anfangen. Es gab natürlich auch Token von OPA dafür, aber die haben mir nicht gefallen. Also das sind ja so Bases und auf den Bases drauf liegt halt dann so ein Emboss, ja, dass man das macht. Dann gibt's andere, die machen für Battlefield Gothic einfach nur einen flachen Token, wo halt dann drauf gedruckt ist oder drauf gemalt ist. Hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber ich hätte dann einfach ganz kleine Schiffe genommen, 3 Stück, die auf dem Base geklebt und das als Token benutzt. Aber das hatten wir einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Aber mittlerweile hat der Martin da was,
genau,
was das, Nettes zusammengetüftelt.
Bisschen improvisieren und dann ging das auch. Genau. Aber ja, es gibt verschiedene Typen auf jeden Fall. Das ist ganz nett. Wir können jetzt aber noch nicht drüber sagen, wie wirkungsvoll die sind oder wie die funktionieren ganz genau. Ob du jetzt zum Beispiel, ob du so einen Träger haben kannst, wo die starten können, keine Ahnung.
Also normalerweise nee, die sind wie ganz normale Schiffe, glaube ich, mit dabei und können sich auch so bewegen. Mit dem Unterschied, dass die sehr viel besser manövrieren können. Also die können sich, glaube ich, immer beliebig irgendwo hindrehen. Ich weiß aber nicht, ob die zum Beispiel die Cruise Speed überhaupt haben. Und dann ist es so, dass manche Waffen halt gegen Schiffe besonders gut wirken und manche Waffen gegen die Squadrons besonders gut wirken. Mhm. So. Also, ja.
Aber ich habe gerade mal durchgescrollt bei den Regeln und gesehen, es gibt auch tatsächlich Assault Boarding Actions.
Gäbe es auch bei den Advanced Rules, genau. Haben wir gar nicht dazu genommen.
Wir wollten erst mal gucken, ob es sowieso so weit klarkommt.
Was genau, wir auch nicht hatten. Genau. Also, dann spielt man Battlefleet Gothic, dann kommt es zu einer Boarding Action, dann macht man eine Runde und Kill Team.
Oder Space Hulk.
Ja. Was mir bei Battlefleet Gothic gut gefallen hat, waren die Torpedos. Das hatten wir bei OPR nicht.
Gibt's nicht bei OPR.
Nicht in der Form. Also geil war ja bei Battlefleet Gothic, dass die Torpedos halt ihre eigene Flugphase haben und da das Spielfeld dadurch quasi lebendig machen.
Ja.
Und das gibt's leider nicht.
Du hast von irgendeiner Ecke mal Torpedos losgeschickt und die waren dann halt unterwegs.
Das war total cool. Das wäre auch was ich vielleicht hausregeln würde, dass man sowas einbaut, weil das hat dem Spiel schon viel gegeben.
Aber da hätte ich auch eine Theorie, wieso das nicht drin ist, eventuell.
Ja, weil halt die alternierende.
Genau. Das macht es halt schwieriger.
Ich glaube, wir haben uns damals auch drüber unterhalten, dass das natürlich schwierig wäre, wenn man da jetzt eine Torpedophase hätte. Man kann das schon irgendwie machen, ja. Aber man muss sich schon überlegen. Man kann es nicht einfach so mit reinfummeln. Muss man sich schon überlegen, was macht.
Ja, wir hatten, der Ferdi und ich hatten ja dann tatsächlich beim Battlefleet Gothic Spiel einmal mit alternierender, also die Battlefleet Gothic Regeln angewendet, um dann noch alternierende Aktivierung. Und tatsächlich waren die Torpedo-Flugphasen das Schwierige, weil entweder sie haben sich quasi sehr, sehr schnell bewegt und waren dann quasi gefühlt zu schnell vom Feld, oder sie waren halt sehr
oder sie
langsam,
treffen halt nie was, weil alle Schiffe schon
langsam
weg sind.
Und dann trifft's halt nie was, weil kannst ja dann entspannt immer aus dem Weg gehen.
Ja. Also da müsste man sich was überlegen. Aber jetzt lass uns mal über Hitpoints reden. Das ist nämlich super.
Hitpoints.
Das Coole ist, dass wir haben ja bei Battlefleet Gothic hast du das Schiff und dann nimmt es Schaden. Und wenn es auf 0 Hitpoints runtersinkt, dann ist das Schiff kaputt. Und das hast du bei den One-Page-Rules in der Form nicht. Was cool ist, ist halt, dass du dein Schiff ausrüsten musst. Jedes Schiff ist quasi, die Größe des Schiffes bestimmt mehr oder weniger, wie viele Systeme man mitnehmen kann. Und jedes Mal, wenn dein Schiff Schaden nimmt, nimmt ein System Schaden. Wenn es ist so wie bei den Warhammer-Regeln, bei Modellen mit mehr als einer Wunde, ja, wenn du ein System angefangen hast zu beschädigen, dann musst du es beschädigen, bis es kaputt ist und erst dann darfst du das nächste anfangen zu beschädigen. So. Und wenn das System kaputt ist, dann kannst du es halt nicht mehr einsetzen. Das heißt, du entscheidest dich quasi, sobald du anfängst, Schaden zu nehmen, auf welche Systeme oder Waffen oder was auch immer du als erstes verzichten möchtest. Und dann jedes Mal, wenn das Schiff Schaden nimmt, fällt halt ein bisschen mehr von dem Zeug irgendwie aus. Und das fand ich ganz großartig, muss ich sagen.
Ja, das
also
war
sehr,
cool.
Sehr simples Prinzip, aber super cool.
Aber da musst du dich halt schon entscheiden, möchte ich jetzt die nukleare Ammo verlieren und dadurch hat meine Türme keine +1 Stärke mehr oder vielleicht die Pulse Engine, damit verliere ich 2 Geschwindigkeit. Das war schon.
Aber das entscheidet der den Schaden nimmt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte deine Nukleartürme snipen oder so.
Vielleicht gibt es irgendeine Waffe, die irgendwas Bestimmtes targeten kann oder so, aber prinzipiell entscheidet es derjenige, der den Schaden nimmt.
Und jedes System bringt einen Lebenspunkt oder haben die Systeme auch nochmal mehrere Lebenspunkte?
Die Systeme haben nahezu alle zwei Lebenspunkte, bis auf ein paar, die so Schildsysteme irgendwie sind. Die haben
okay, das heißt, ich kann quasi einen Treffer, also sagen wir mal, ich habe 6 Systeme, das heißt, ich kann 6 Treffer auf meine verschiedenen Systeme verteilen und sind aber alle noch einsatzfähig.
Nee, ich glaube,
so nee. Sobald du ein System zu beschädigen anfängst, musst du es kaputt machen.
Dann muss man
es, okay. Das ist das, was ich gemeint habe.
Du entscheidest dich schon vorher, also wenn du sagst, okay, du leistest Schaden, dann sagst du, okay, welches System opfere ich als erstes?
Wer braucht schon die Lebenserhaltung?
Ja. Ja.
In dem Moment, wo du den ersten Schaden nimmst, musst du entscheiden, was als erstes kaputt gehen wird. Dann, ich hatte zum Beispiel eins mit, wo ich ein Schildsystem eingebaut hatte. Das hat, anstatt der normalen 2, hat das Ding 4 Hitpoints. Und dann ist halt klar, sobald du einen ersten Schaden auf die Schilde gerichtet hast, wirst du halt erstmal die Schilde kaputt machen, was irgendwie total Sinn macht, bevor du irgendwas anderes zu beschädigen anfängst. Ja. Aber ich hätte natürlich auch sagen können, die blöde Waffe, die nach hinten rausfeuert, habe ich festgestellt, ich brauche die überhaupt gar nicht, weil mein Schiff, weiß ich nicht warum nicht, aus irgendeinem Grund brauche ich sie nicht, ich kann natürlich auch erstmal die kaputt machen. Ja. Oder ich habe irgendeine Waffe, die ich genau einmal benutzen will, weil sie eine Reichweite hat, die mir erlaubt, quer übers Spielfeld zu feuern oder sowas, dann nehme ich die einmal und dann hat sie ihren Dienst getan und ich mache sie kaputt, bevor ich irgendwas anderes beschädige oder so. Kann ich natürlich auch machen.
Und haben die Beschädigungen auch Auswirkungen auf deine Bewegung oder nur auf diese Boni, die du potenziell kriegst?
Das kommt aufs System an. Der Martin hatte Systeme drin, die ihm, glaube ich, mehr Bewegungen gegeben haben, ja. Richtig?
Also es gibt allgemeine Systeme, die jeder nehmen kann, so wie Extra Armor, Armor Plating, nukleare Ammo, das ich erwähnt hatte. Und es gibt separate Systeme pro sag ich mal, Rasse. Also die Elder, die Elfen, die High Elf Fleets heißen sie in OPR, hatten andere Systeme als zum Beispiel die Menschen. Also ich hatte zum Beispiel, Perfection Drive oder wo halt man nochmal schneller wird als normal. Ein Gravitationspuls oder so eine Driftfähigkeit, die dann nochmal so eine, wo man praktisch sagen kann, okay, jetzt, es gibt zwar einen Sonnenwind und Sonnenwindmarker, aber in dem Falle ist dieses Schiff ein Sonnenwindmarker und alle Schiffe können sich daran ausrichten. Zum Beispiel. Solche Geschichten, die halt nur für Elder funktionieren, sind dann in den High-Elf-Fleet-Systems drin.
Und sobald du das System halt kaputt gemacht hast, wird dann dein Schiff halt entweder langsamer oder weniger drehfähig oder was auch immer.
Es hat auch eine Eigenschaft auf die Waffen, weil ich glaube, du hattest eine Waffe, bei der musste man einen Moralwerttest ablegen.
Oh ja.
Mhm. Ja, um sie abzufeuern, diese Erschütterungskanone, wie die hieß. Oder
ja, genau.
Genau. Und der Moralwerttest richtet sich wonach?
Der Deckshaker. der richtet sich danach, du musst, du wirfst einen W6 und musst üben, wenn du alle noch intakten Systeme deines Schiffes zusammenzählst, über eine 6 kommen. Was dann halt, wenn du quasi, weiß ich nicht, 6 Systeme, 5 oder 6 Systeme in deinem Schiff hast, dann ist das ein leichtes, ja, dann geht das immer. Also, es sei denn, du würfelst eine 1, wenn du eine 1 würfelst, dann hast du automatisch fehlgeschlagen, aber okay. Aber wenn du halt irgendwie so ein kleines Escortschiff hast oder so, das nur ein oder zwei Systeme trägt, dann ist es halt gar nicht mehr leicht, den Moralwerttest zu bestehen. Das habe ich natürlich nicht bedacht, als ich dieses System an mein kleinstes Schiff eingebaut habe. Aber gut.
Sagen wir mal, hat nicht so oft gefeuert.
Nee, nullmal, glaube ich. Also ich habe es immer probiert, aber war nicht so gut. Ja. Genau.
Und jedes von den Systemen hat dann aber auch so eine gewisse Anzahl an Schadenspunkten. Das heißt, je nachdem, was du einbaust, kann es dann sein, dass das System einen Punkt hat, zwei Punkte, drei Punkte oder was?
Eigentlich immer zwei Punkte, außer bei irgendwelchen Schildsystemen.
Okay. Ja. Ich glaube, die Armor hat 3, Schilde 4 und der Rest 2.
Genau.
Irgendwie so. Es ist relativ simpel, relativ einheitlich.
Und auf Martins eines Schiff, das hätte so eine regenerative Hülle gehabt, die hat irgendwie 3 Punkte und darf pro Runde, solange sie nicht komplett kaputt ist, einen Punkt reparieren. Solche Sachen gibt es auch. Oder es gibt natürlich auch dann irgendwelche Systeme, die mehr so irgendwie so Utility-Sachen modellieren, dass du ein anderes befreundetes Schiff reparieren darfst, ein System an einem befreundeten Schiff reparieren darfst, solange es nicht komplett kaputt ist, wenn du nah genug dran bist oder sowas. Eine Repair Bay.
Ja.
So Zeug.
Und auf wie viel Lebenspunkte kommt man dann so im Schnitt für so ein normales Schiff, das ihr jetzt in eurer Liste da drin hattet?
Also bei mir hatte das dicke Schiff hatte, glaube ich, 5 Systeme, was dann 10 Lebenspunkte, beziehungsweise es waren 12, weil ich die Schilde genommen hatte. Das hätte 12 Lebenspunkte gehabt. Die kleineren Schiffe bei mir hatten 3 oder 4 Systeme jeweils und die kleinen Escort-Schiffe nur 2. Und Martins Schiffe typischerweise, ich glaube, ein System weniger, oder?
Ja, also mein Medium-Ship hatte 3 Komponenten, mein Heavy-Ship hatte 4, das ganz große hat, glaube ich, 5.
Das hast du aber nicht mitgebracht.
Das hatte ich nicht mitgebracht, genau. Also, ja, so war das.
Genau. Das
schwankt ein bisschen. Was auch ganz cool ist, neben den Komponenten gibt es auch noch, ich anführe Komponenten, die keine Auswirkungen auf die Lebenspunkte haben, nämlich Helden. Man kann nämlich den Schiffen auch noch Helden mitgeben.
Oh.
Ja, und das ist ziemlich cool. Das habe ich nämlich auch gemacht.
Kann man sich das heißt, die kosten dich dann einen Slot, aber bringen halt
Boni. Nee, du darfst oder musst in deinem Schiff einen Helden dabei haben. Also je nach Armeegröße insgesamt 1, 2 oder 3 Helden, glaube ich. Bei dem Spiel, was wir gespielt haben, war ein Held dabei.
Ja.
Und der kostet keinen Slot, der sitzt einfach auf dem Schiff dann mit drauf. Der ist halt da und hat dann noch irgendeine Fähigkeit, die er dem Schiff verleihen kann, je nachdem, was es für ein Held ist.
Also bei mir war das einer, der... Was kostet, also wie bezahlst du den Helden dann? Also hat es dann irgendwie Nachteile, den zu nehmen?
Du zahlst Punkte.
Okay. Aber es ist günstig. Also.
Ja, 10 Punkte oder was. Also bei einem,
ja gut, kommt ja dran, wie viel er tut, aber irgendwie wäre es halt komisch, wenn es keine Nachteile hätte, aka du brauchst einen Slot oder Punkte oder so.
Aber es hat schon enorme Vorteile für das, was er kostet.
Ja, also du musst für die legale Armee musst du, glaube ich, auch einen dabei haben. Und er kostet einen Bruchteil der Punkte, die du nachher brauchst. Ich weiß gar nicht mehr. Was haben wir gespielt, Martin? 500 Punkte oder 400 oder sowas?
Meine 450 oder so.
Ich weiß es nicht mehr. Ja, oder haben wir das 300-Punkte-Spiel gemacht, weil wir
gesagt 300 haben, Punkte waren es.
Wir haben 300 Punkte gemacht. So, ein 300-Punkte-Spiel haben wir gespielt. Das hieß für uns jeweils, dass wir so 5 Schiffe rum dabei hatten, 5 oder 6.
Ja.
Und einen Helden. Und der Held hat, zwischen 5 und 15 Punkten gekostet.
Ja, also ich wollte gerade sagen, ich habe gerade den Bilder für Machine Cult auf und da kostet der Maschinen-Pontifex 15 Punkte.
Genau. Der war teuer. Ich hatte für 10 Punkte den Helden Phantasm dabei. Oder Phantasm. Und der hat dafür gesagt, dass auf dem Schiff, auf dem er ist, stellst du eine exakte Kopie auf und sobald irgendein Gegner mit dieser Kopie mal interagiert, dann verschwindet sie. Also sobald der Fantasy beschossen hat, ist er weg. Aber bis dahin habe ich halt das Schiff gedoppelt.
Ich habe das Spiel noch mit meiner Tochter gespielt. Erzähle ich nachher noch was. Da haben wir das auch dabei gehabt. Dann ist mir aufgefallen, dass die Regel ein bisschen schwammig formuliert wird. Weil unklar ist, sobald das Schiff irgendwie mit dem Gegner oder dem Spielfeld interagiert.
Ja.
Wir haben dann gesagt, einfach sich bewegen ist nicht mit dem Spielfeld interagieren, sonst wäre es irgendwie.
Ja, ich glaube, so kann es nicht gemeint sein. Das wird, glaube ich, keinen Sinn machen.
Aber halt schießen, weißt du, ich kann halt nicht mit beiden Schiffen schießen, das ist das.
Ja? Genau.
Aber der Gegner soll ja nicht wissen, auf welches Schiff er zielen muss.
Das ist quasi halt so eine D&D-Mirror-Image-Fähigkeit.
Ja, aber cool. Ja. Für 10 Punkte war's. Ja, echt günstig.
Ich hatte so ein Kommunikationsingenieur dabei, der irgendwie so einen Zielerfassungsmarker auf jemand anders da noch drauflegen kann.
Aber hier gibt es auch einen Ace Carrier, der kann Squadrons, wenn er nicht deployt, sondern halt in der Nähe des Schiffs aufgestellt. Das finde ich auch.
Ah ja. Also insgesamt, die Systeme sind halt das, was die Varianz in das Spiel reinbringen. Weil sie schon sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen ermöglichen, was man da machen kann. Und man sollte sich da auch, wie wir schon vorher gesehen haben, mit dieser Moralwertkanone da, man sollte sich auch ganz gut überlegen, was man wo mitnimmt.
Ja.
Es gibt zum Beispiel auch so Waffen bei den Menschen, viele, die die eine Breitseitenfähigkeit haben. Das bedeutet, die feuern auf beide Seiten raus. Ja, anstatt quasi nur Steuerbord oder nur Backbord den Feuerkegel zu haben, feuern die halt in beide Richtungen, sobald das Schiff dran ist.
Okay, das heißt, man sollte nicht nebeneinander fliegen mit so Schiffen dann. Weil man sich dann selber abschießt, oder?
Vor allem sollte man halt gucken, dass man sich anständig bei den Gegnern in Position bringt, dass wirklich beide Seiten die Möglichkeit haben, da irgendwo drauf zu feuern. Weil ansonsten ist die Waffe gar nicht mal so gut. Wenn du das aber machst, dann hast du halt quasi schon, also dann hast du halt zwei Waffen im Prinzip abgefeuert in dem Moment. Und das ist schon sehr stark dann.
Musst quasi so Drive-Through-Shooting machen, nicht Drive-By-Shooting.
Richtig, richtig. Ja.
Weil die Frage war halt, wo liegt der Nachteil der Elder? Weil sie sind halt schneller und ihre Waffen sind stärker und sie haben eine höhere Reichweite als die Menschen.
Richtig.
Und
die Schiffe sind fragiler, ist einer von den Nachteilen, weil sie weniger Systeme dabei haben.
Aber es war halt schon deutlich, dass ich praktisch da überlegen war, weil bei den Schiffen haben die meisten haben halt so Waffensysteme, die man als Komponenten dazu baut und die haben ein Firing Arc im Regelfall. Und es gibt aber auch Waffen, die Turrets, die 360 Grad. Und ich glaube, deine Turrets hatten 12 Zoll und meine hatten 18 Zoll.
6 Zoll.
Oh, 6 Zoll. Ja, ich glaube, je nach Schiffsgröße auch nochmal. Aber auf jeden Fall war halt meine Reichweite wesentlich, wesentlich weiter als deine. Dafür waren halt die Breitseiten, wenn sie ankamen.
Die sind schon fett. Also auch noch so ein paar raketenartige Kanonen oder sowas, die machen, wenn sie durchkommen, wenn man das so positioniert, dass man sie benutzen kann, dann machen die schon Fettschaden. Aber man muss bei den Menschen muss man schon gucken, dass man sich da irgendwie gut positioniert. Also das ist wichtig. Also alles in allem fand ich es wirklich ein sehr schönes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Regeln sind super einfach.
Ja.
Wir können auch noch kurz über die App vielleicht reden. Die ist halt in One-Page-Rules-Qualität, ja, also hervorragend. Und was super ist, jetzt haben wir ja schon gehört, du musst halt irgendwie die Systeme da wegstreichen und so. Und das funktioniert halt auch mit der Web-App einfach hervorragend. Du schreibst die Liste und dann sagst du, gut, jetzt will ich mit der spielen. Und dann kriegst du halt eine schöne Web-Ansicht von deiner Flotte und kannst dann immer schön weghaken, welche Systeme du jetzt gerade kaputt machst und so. Und das funktioniert hervorragend. Also
ich habe gerade mir ein bisschen geklickt, also die sieht echt cool aus. Und was ich da noch gesehen habe, ist, die Systeme kosten auch keine Punkte, also die Helden schon, aber die Systeme sind quasi inbegriffen und du bist eigentlich nur limitiert durch die Anzahl, die du quasi wählen kannst für dein Schiff.
Ja, und bisschen durch den Firing Arc. Die Breitseitenwaffen, die feuern halt, die müssen nach links und rechts feuern, ja. Und du kannst aber nicht beliebig viele nach links und rechts feuernde Waffen mitnehmen. Das ist
ja gut, bei den Waffen ja limitiert.
Genau. Also du musst schon gucken, dass du die Waffen, die nach vorne feuern können, die musst du halt als Bugwaffe dann einbauen, aber du kannst nicht in allen Schiffen ohne weiteres beliebig viele von denen einbauen.
Ja gut, klar.
Manchmal halt nur eine, manchmal gar keine, je nachdem.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, das macht es halt schon deutlich einfacher, eine Liste zu bauen, wenn du quasi nur noch überlegen musst, okay, ich nehme die 5 Schiffe mit und dann muss ich mir zwar noch überlegen, wie ich die Sachen verteile, aber ich muss mir halt nicht noch überlegen, wie mache ich jetzt den optimalen Loadout, dass ich irgendwie nicht plötzlich über das Punkteziel hinausschieße oder zu viel unter dem Punktelimit bleibe oder so.
Was auch noch interessant ist vielleicht, also als Spielgröße empfohlen wird das 6x4 Fuß. In Britain messen wir die Entfernung in den Fuß. genau, das haben wir nicht gemacht. Wir haben es auf dem Wohnzimmertisch gespielt und haben wahrscheinlich so einen Meter mal einen Meter genommen, oder Martin?
Aber es war kein Problem.
Nee, der Kampf ist dann deutlich mehr in your face. Also du fängst an und hast direkt auch ein Ziel, mehr oder weniger. Musst nicht erstmal irgendwie hinfliegen. Aber das fand ich jetzt nicht schlecht. Also ist vor allem für ein kurzes Spiel gut zu machen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man mal was Größeres spielt, also irgendwas jenseits der 400 Punkte, dann ist es vielleicht ein bisschen voll. Aber ja, ging aber trotzdem gut.
Ja, war kein Problem. Und ich fand auch nicht, also selbst wenn wir jetzt 120 Zentimeter auseinander gewesen wären, wären wir trotzdem nach Runde 1 irgendwann schon in Reichweite gewesen. Also
genau. Ich sehe auch nicht, dass es jetzt irgendwie groß was bringen würde, wenn du das 6x4 Fuß-Dingens da hättest. Und also anders ist es ja, wenn du halt an den kurzen Enden vom Tisch dann quasi anfängst, ja. Aber dann fliegst du halt erstmal drei Runden auf dich zu. Was, dann hast du auch nichts gewonnen dadurch.
Was wäre 6x4 Fuß wäre 2x1 Meter oder so ungefähr?
Ja, das große Feld halt. Also die große Matte, die ich habe, die ist 6x4.
1,80 auf 1,20, oder? Das ist doch immer die Dings gewesen.
Aber ich fand jetzt nicht, dass die 1,80 irgendwie nötig wären eigentlich.
Mit wie vielen Punkten hat er dir gespielt?
Mit 300.
Ich habe gesehen, das Preset, das der Army-Builder hat, ist nämlich dann 450 oder so. Und dann vielleicht brauchst du dann mehr.
Möglich.
Ja.
Ich denke auch, dass je mehr Schiffe du mitnimmst, umso mehr Platz brauchst du halt auch, dass du irgendwie an deinen eigenen Schiffen auch vorbei manövrieren kannst und nicht einfach nur quasi Linieninfanterie, die aufeinander zumarschiert.
Ja. Wir haben auch ein Deathmatch gespielt, ja. Also wir haben einfach geguckt, bis alles weg war. Wenn man es mit Missionszielen spielt, ist es vielleicht auch nochmal anders.
Was ich noch im Kopf habe von unserem Battlefleet Gothic Match nämlich, ist, dass es da ja auch so ein bisschen schwierig war, dann rechtzeitig irgendwie überhaupt eine Drehung gescheit einzuleiten, weil wir sind, glaube ich, mit den Drehungen teilweise schon an den Rand von den Spielfeldern gekommen.
Da wäre es so, wenn du das Spielfeld verlässt, dann ist das Spiel, das Schiff einfach für diese Runde draußen, mehr oder weniger, und kommt dann in der nächsten Runde wieder rein. So wird das gehandhabt.
Aber man vollendet also quasi die Bewegung, die es machen würde, dann so ungefähr.
Mehr oder weniger. Dann vollendest du sie halt außerhalb vom Spielfeld und bist in der nächsten Runde wieder da. Das ist da, glaube ich, die Regel gewesen. Haben wir nicht gebraucht, weil wir es hinbekommen haben. Generell ist es aber, also Martin und ich haben ohne Terrain auf dem Schlachtfeld gespielt. Ich habe es später mit meiner Tochter, wie gesagt, auch nochmal gespielt. Da haben wir Asteroiden eingebaut. Und dann muss man schon ein bisschen vorausschauend fliegen da, damit man nicht in das Terrain reinfliegt. Also da kann man dann ruhig ein bisschen aufpassen. Aber was das Spiel auch ganz cool macht, sind die Regeln, wenn du halt andere anrempelst. Da gibt es Regeln dafür, dann nimmst du Schaden und der andere gegebenenfalls auch. Und wenn du rammst, natürlich auch. Und was du machen kannst durchaus, wäre dann, wenn du gut zielst, jemanden in einen Asteroiden reinrammen oder sowas oder in ein anderes Schiff reinrammen. Und dann, das lohnt sich potenziell schon, weil die dann halt durchaus Schaden nehmen, beide. Und das kann man schon mal machen. Habe ich nicht versucht, aber, ich wollte auch nicht die Schiffe meiner Tochter kaputt rammen, weil ich ihr gerne eine Spielerfahrung bieten wollte, dass sie nochmal mit mir spielt. Was ich auch getan habe, weil sie hat mich beim ersten Mal abgezogen, ohne dass ich das jetzt gewollt hätte. Genau, aber ja, also das geht auch. Das möchte ich gerne beim nächsten Mal, wenn ich gegen Martin spiel, probieren.
Mit mir kann man es ja machen.
Ja, mit dir kann man das machen. Das ist okay. Kannst du ab.
Nächstes Mal spielt Ferdi also nur so Schiffe, wo vorne so Fäuste als Bug dran
sind.
Und fliegt einfach
Schiff nehme ich das dicke Schildsystem
so,
mit.
So ein ausgestreckter Mittelfinger als Rammsprung.
Ja, richtig.
Und Ferdi denkt dann, ach, der Martin, der kommt wieder mit seinen Elderschiffen, diese kleinen fragilen Dinger.
Ja.
Und dann packt er
das nächste Mal mit seinen Chaoskreuzen. Ja. Ja.
Dachte schon, du kriegst den umgebauten Ork-Asteroiden.
Oh, ja. Asteroiden habe ich auch noch. Müssen wir mal gucken, ob ich noch irgendwo
furchtbar. Ja, da habe ich ja die ich für Battlefleet Gothic damals angesprüht hatte. Hier, die kann man da nehmen. Genau. Ja, sollen wir ein bisschen drüber reden, was das Spiel nicht hat und was man einbauen könnte.
Nee, ich hätte vielleicht vorher noch eine Frage über die Waffen,
ja,
weil wir jetzt ja bei Hitpoints und so waren. Und wie ist es denn mit Tabellen, wenn man hier Sachen macht?
Gib es nicht.
Das fand ich
also cool. Dann haben wir doch schon was für was fehlt uns noch bei OP.
Tabellen.
Ich möchte meine Excel-Tabellen haben.
Also richtig, wenn das nicht Railroad-Tycoon im Weltraum ist, dann weiß ich nicht, ist nichts für mich.
Richtig. Es muss ein Skin auf eine Excel-Tabelle sein.
Also was es nicht hat, sind schon mal Excel-Tabellen.
Es hat leider keine Excel-Tabellen, ja. Also die Regeln zum Zielen, Schießen, Treffen und so weiter sind sehr einfach gehalten, haben nicht die Komplexität, die sie in Battlefleet Gothic hatten, mit wie ist es, wenn das Schiff auf dich zukommt, von dir wegfliegt, seitlich an dir fliegt oder sowas. Das hat es alles nicht. dass die Komplexität fehlt. Es hat, dass du leichter zu treffen bist, wenn du ein bisschen hat es. Also, wenn du ein Schiff von hinten beschießt, dann ist es, glaube ich, leichter zu treffen. War eine Sache.
Ja.
Genau, und wenn es Gegenschub gegeben hat, dann war es deutlich leichter zu treffen.
Okay.
Aber es war wesentlich weniger als bei BFG.
Ich wollte gerade sagen, es gibt halt zwei Modifier anstatt eine Tabelle mit Kombinationen aus mehreren.
Es liegt auch vielleicht an der Präsentation, weil es halt nie als Tabelle so dargestellt wird, sondern halt gesagt, okay, wenn du das magst, kriegst du halt plus eins oder so. Aber es wird nicht so, es gibt keine Tabelle, in die du reinschauen kannst. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da eine gegeben hätte.
Nee, Quatsch, das passt ja alles auf eine kleine Seite drauf.
Genau.
Also, ja. Also das gibt's. Und ansonsten gibt's nicht wirklich Modifier. Außerdem, was wir halt gesagt haben, dass manche Waffen irgendwie, also es gibt bei bestimmten Waffen Modifier, die sich dran danach richten, wie viele Upgrades das Ziel noch hat. Ja, also es gibt eine Waffe, die funktioniert besser, je intakter das gegnerische Schiff quasi noch ist.
Ja.
Sowas gibt es irgendwie. Oder, da kommen ein paar Modifier ins Spiel. Aber es gibt nicht sowas Komplexes, was die Bewegung irgendwie so genau modelliert.
Das heißt, es gibt also dann quasi insgesamt einfach nur Modifier plus X oder minus X und dann.
Genau. Also schon ein bisschen in Abhängigkeit, wie sich das andere Schiff gerade bewegt. Wie gesagt, wenn du das Heck des Schiffes zu beschießen schaffst, dann hast du, glaube ich, einen Bonus bekommen. Und wenn das Schiff sich nicht bewegt hatte, also in dem Zug sich generell nicht bewegt, dann kriegt es auch einen Modifier. Um es deutlich leichter zu treffen. Was natürlich auch bedeutet, je später in deinem Zug du dran bist, desto reizvoller wird es potenziell, sich mit einem Schiff nicht mehr zu bewegen. Weil dann nicht mehr viele Gegner da sind, die es noch beschießen könnten. Genau. Was das Spiel aber nicht hat, und das ist ein bisschen schade, also wir haben schon über die Torpedos gesprochen, die fehlen. Oder es gibt Torpedowaffen, die gibt es. Aber die Torpedo-Flugphase, wie wir sie in Battlefield Gothic hatten, gibt es nicht. Die Flugkörper werden nicht dargestellt explizit. Also das fehlt. Und was aber fast noch schlimmer ist, es gibt keine treibenden Wracks oder sowas. Das ist halt schade.
Ja.
Die Schiffe können vielleicht durchaus explodieren und noch einen Gegner irgendwie mitnehmen. Das ging, glaube ich, irgendwie. Das konnte sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das. Es kann sein, dass das, wenn so eine Blast Weapon abgefeuert wurde oder sowas, dass es da Umgebungsschaden gab. Aber wenn das Schiff erstmal kaputt ist, dann ist es leider nicht so, dass es da irgendwie noch durch die Gegend treibt und noch irgendwas anrempeln könnte oder jeden Moment in die Luft fliegen könnte oder so. Das fehlt leider. Das muss man vielleicht. Also das war so cool, das müsste man eigentlich hausregeln.
Denke ich auch. Aber das ist tatsächlich was ja auch durch die Bewegungsphase überdauern kann. Also das kann man ja einbauen, ohne dass man direkt was bricht.
Richtig.
Braucht man halt wieder entsprechende Trümmermarker.
Mehr Marker sind die besseren Marker.
Vor allem auf der Tabelle rollen, was mit deinem Schiff passiert.
Ja, das fehlt auch. Dadurch, dass du, das ist natürlich schwieriger hier darzustellen, weil dadurch, dass du dir ja selber aussuchst, welche Systeme kaputt gehen, ist es irgendwie schwer umzusetzen, dass du dann nochmal zusätzlich auf eine Tabelle rollst und dann noch was anderes anfängst, kaputt zu machen oder so.
Ja, wobei du kannst ja zumindest, ob es explodiert und irgendwie im Umkreis noch Schaden verteilt oder ob es weiter treibt.
Genau, das finde ich, das müsste man schon machen. Also, dass das Schiff vielleicht direkt in die Luft fliegt oder dass es da noch als Wrack durch die Gegend treibt und dann irgendwann in die Luft fliegen könnte, das ist zu cool gewesen, um es nicht reinzumachen, finde ich.
Das fand ich eigentlich bei Battletech gut gelöst, dass wenn die Panzerung durchschlagen ist, dass direkt der Schaden auf die inneren Werte geht. Das ganz davon abgesehen, dass es ein furchtbares Tabellensystem ist, ist das, also man muss es mögen, ich sage es furchtbar, aber ich mag es, finde ich das als System eigentlich gar nicht schlecht. Und da musste ich dran denken bei OPA, weil du hast dann auch deine Systeme und dann machst du das nächste kaputt und dann machst du das nächste kaputt. Du bist nicht sofort direkt kaputt. Und diese Schrottmechanik, dass da so ein dass da noch was explodiert an der Stelle. Und dann, das hattest du halt bei Battletech auch, das konntest du da auch umsetzen. Und dann dachte ich mir, okay, dann könnte man das doch für OPA Warfleets auch umsetzen an der Stelle, weil man einfach sagt, okay, wenn du halt zerstört wirst, dann musst du würfeln, ob du explodierst und wenn du, ob dein Reaktor zerstört wird, dann müsste es halt eine Komponente geben, die das macht zum Beispiel. Das besonders wertvolle Komponenten, wenn du die halt einbaust, hast du das Risiko, dass du explodierst. Könnte ja sein.
Könnte man bestimmt machen, ja.
Also wäre ja möglich.
Wie ist dann so der Ablauf bei Beschuss? Also klassisches OPR, Treffen, Rüstung und dann Schaden?
Genau. Also jedes Schiff hat seinen To-Hit-Wert. Gegen den würfelst du. Mit wie viel Würfeln du würfelst, sagt die Waffe aus. Die hat eine Stärke und sagt, wie viel Schaden sie nachher macht. Und dann würfelst du zum Treffen und dann nachher zum Schaden machen. Und ja.
Okay, das heißt, die Waffen treffen aber alle auf den gleichen Wurf im Endeffekt für ein Schiff.
Prinzipiell ja.
Oder das, mit Modifiern
das Zielschiff. Also das mit Modifiern, aber das Ziel, das Schiff, das du beschießt, gibt dir an, auf welchen Wert du triffst.
Ja, okay, aber die Waffen selber bringen keine Modifier mit, das meinte ich.
Doch, die bringen Modifier mit. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob sie auch einen Modifier auf den To-Hit-Wert mitbringen, aber auf jeden Fall, ob sie nachher auf den Schadenswert nachher bringen sie welche mit.
Okay, ja gut.
Also sie bringen, die Waffe gibt dir an, mit wie vielen Würfeln du würfelst, um zu treffen. Das gibt dir die Waffe an, auf welche Zahl du würfeln musst, um zu treffen, gibt dir das Ziel an und nachher beim Schaden, was du würfeln musst, um Schaden zu machen, ist der Vergleich der Waffenstärke mit der Panzerung. So war es, glaube ich. Martin, habe ich Mist erzählt? Oder?
Da bin ich raus. Ich erinnere mich noch dran, dass es halt nur wenige Werte hatte. Also ich glaube, es waren 4 oder so, die es gab insgesamt. Also Movement, Cruise Speed, Evasion und Toughness. Und die Waffen selber geben dann an eine Reichweite, eine Anzahl der Attacken und eine Stärke. Und ich glaube, der Wert, auf den du treffen musstest, war der Evasion, höher dem Evasion-Wert vom Gegner, oder?
Genau. Ja, also das Evasion, der Evasion-Wert, denn das Ziel, du würfelst gegen den Evasion-Wert des Ziels.
Mhm.
Mit der Anzahl der Attacken, die deine Waffe dir gibt, dann darf das Ziel darf dann nochmal zum Blocken würfeln und kriegt
Toughness.
Genau, es hat einen Toughness-Wert.
Ich sehe gerade.
Den muss es überbieten quasi, also gleich und überbieten. Und die Stärke der Waffe wird vom Toughness-Wert wird vom Würfelwurf abgezogen.
Ja, also es war relativ straightforward. Bring es nicht mehr genau hin, aber es war innerhalb von 5 Minuten erlernbar.
Ja.
Okay, ja, tatsächlich gerade auch nochmal. Also, Roll to Hit ist sehr straightforward, Roll to Block, da musst du dann ein bisschen rechnen und gucken, was du jetzt wie vergleichst und wovon voneinander abziehst.
Ja, die Waffe hat eine Stärke und die ziehst du halt ab. Also, ist nicht schwer.
Interessant wird halt, wenn irgendwie Spezialwaffen kommen, ja.
Genau, die so stark sind wie halt irgendwie, sie haben so viele Attacken, wie das Schiff noch aktive Systeme hat oder irgend sowas.
Das ist es, ne? Aber ich.
Das ist es.
Wenn man jetzt vergleichen müsste, was mir besser gefallen hat, weiß ich nicht, ob ich jetzt einen Favoriten hätte. Also OPA ist definitiv schneller und einfacher zu spielen als Battlefleet Gothic. Das war aber jetzt auch nicht, also das war ja erwartbar
an der Stelle. Das war erwartbar, genau.
Ja. Battlefield Gothic hatte ein paar Features, die mir besser gefallen haben. Das haben wir angesprochen mit dem Schrott und den Torpedos. Ich persönlich glaube, dass mir OPA einfach besser gefällt, weil ich nicht dieses... Ich hatte einfach das Gefühl, mehr nachschlagen zu müssen bei Battlefield Gothic. Und bei Battlefield Gothic wahrscheinlich, wenn ich 5 oder 6 Spiele gemacht hätte, dann wäre ich auch drin gewesen. Aber irgendwie merkt man dem Buch halt auch das Alter an. Ich hatte dann schon Schwierigkeiten da nachzuschlagen, welche Tabelle ich jetzt gucken muss und ob ich das alles richtig mache. Ich hatte dieses Gefühl nicht bei OPA, weil da hatte ich das Gefühl, okay, ich weiß, wie man ein Schiff bewegt, ich weiß, wie man alle Schiffe bewegt. Und dann das fand ich sehr angenehm. Also wenn ich was spielen müsste, würde meine Tendenz eher zu OPA gehen.
Meine prinzipiell auch. Also, aber ich würde auf jeden Fall die Schiffswracks, die würde ich hausregeln beim nächsten Mal. Das würde ich auf jeden Fall tun. Das ist auch ein Quick-Win. Also da muss man, finde ich, auch gar nicht arg überlegen, wie man das weiß ich nicht, würfelst halt jede Runde einen Würfel und bei einer 5 oder einer 6 explodiert das Ding oder sowas.
Ich hätte auch noch Bits.
Genau. Die Flugkörperphase, das wäre eine andere Sache, die, glaube ich, würde ich erstmal nicht reinmodellieren. Die ja. Gefällt mir sehr gut bei Battlefleet Gothic, also das ist schade, dass es die nicht gibt, aber ja. Aber ansonsten finde ich, die geringere Komplexität hier macht halt einfach einen besseren Spielfluss und die alternierenden Aktivierungen, wobei wir die ja auch in Battlefleet Gothic eingebaut hatten.
Ja.
Ja. Von daher würde ich auch zu den Warfleets eher greifen, aber mit paar Sachen, die man aus Battlefleet quasi als Hausregel übernimmt. Und was cool ist, ist die, wie leicht quasi die Schiffe zu konfigurieren sind. Das ist halt cool und dadurch kannst du sie aber doch sehr stark anpassen, fand ich. Das war, fand ich bei Battlefleet nicht schlecht, dass du quasi, ich meine, es war doch so, dass das Schiff quasi seinen Loadout mitbringt und den hat es halt, oder? Wir konnten nichts konfigurieren, meine ich.
Konnte man Waffen noch austauschen zumindest? Also ich glaube,
kann sein, dass man
war es der eingeschränkt. Und
genau, das ist nicht schlecht, weil du dadurch halt leicht irgendwie sagen kannst, okay, ich nehme die Schiffe mit und dann ist auch klar, was die kosten und so weiter. Du musst nicht anfangen zu berechnen, ja, mein Squad hat jetzt aber noch einen Melter dabei und der kostet so viel und dann hat aber der eine noch das so und so Schild dabei und das kostet so viel. Das musst du nicht machen, das ist angenehm. Da fand ich aber das System, was dir hier geboten wird, das hat mir einfach sehr gut gefallen mit den hier mit den Komponenten, die du aufs Schiff drauflädst und so. Also das ist schon sehr stark.
Ja, ich meine, es gibt dir halt die Möglichkeit, quasi dein Schiff zu customizen, anstatt ja, genau. eins aus einer vorgefertigten Liste quasi mit genau diesen Waffen zu verwenden. So, ja. Da kannst du halt auch einfach mal sagen, ja, weißt du was, in dem einen Spiel probiere ich jetzt halt mal eine andere Ausrüstung aus, statt irgendwie zu sagen, ja, jetzt nehme ich halt statt dem Lunar Class Cruiser, den Tyrant Class Cruiser und der hat dann halt ein bisschen andere Waffen, aber sonst nix.
Genau. Also, das fand ich gut. Ja, also insgesamt würde ich sagen, sehr empfehlenswertes Spiel. Genau, ich hab's mit meiner Tochter auch gespielt, die das Spiel auch in sehr kurzer Zeit ohne Probleme erlernen und meistern konnte. Also, Es ist nicht furchtbar kompliziert, hat aber trotzdem schönen Tiefgang, funktioniert gut. Auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen, finde ich. Vielleicht, wenn man noch dabei sind, es gibt aber ein paar Probleme, die man mit denen man umgehen muss, wenn man es spielen möchte. Zum einen, man muss Schiffe haben, irgendwoher. Und das ist, also ich meine, die Regeln sind modellagnostisch, würde ich sagen, ja. Und das müssen sie auch sein, weil One-Page-Rules bietet relativ wenig Schiffsmodelle an. Und die sind auch, anders als die anderen One-Page-Rules-Modelle, nicht so leicht zu bekommen, weil man sie nicht auf My Mini Factory oder sowas einfach einkaufen kann, die Modelle. Du musst bei ihnen Patreon werden und dann, weiß ich nicht mehr, kriegst du ein paar, aber auch nicht alle. Ich weiß gar nicht, wie du an die One-Page-Rules-Schiffe am besten drankommst.
Ich hab die ja alle. Das Ding ist, die gibt's, es gibt immer, ab und zu gibt es so einen Loyalty-Pack, oder ich weiß nicht, wie sich das schimpft. Warte kurz. Ich schau mal nach, ob ich rausfinde, wie das heißt. Auf jeden Fall, du kriegst ja jeden Monat irgendwie ein Release. Und jeden Monat gibt es auch irgendwie so ein Basispack
mit. Loyalty Reward heißt es doch, glaube ich.
Wo dann irgendwelche, wie heißt das denn, dieses Packen? Auf jeden Fall gibt es da halt da ist dann Bases drin und irgendwelche Terrain-Sachen oder sowas. Neben dem, es gibt auch noch ein separates Terrain-Package, aber da gibt es immer so einen Reward und da sind dann die Schiffe mit dabei und das wiederholt sich. Das sind, glaube ich, so 6 Stück oder so. Und das wiederholt sich immer wieder. Das heißt, wenn du irgendwie 12 Monate dabei bist, da kriegst du dann schon alles zusammen. Aber es dauert halt, ja.
Also genau. Also du kriegst die anderen, wenn ich jetzt gerne One-Page-Rules-Sachen spielen möchte und ich brauche die Dino-Modelle, dann kann ich die, zu My Mini Factory gehen und die Dinge einkaufen und gut ist. Und das ist dann vielleicht teurer, als wenn ich irgendwie einfach Patron gewesen wäre und die nach und nach einfach bekommen hätte. Aber okay, ich kann sie mir einkaufen. Und das ist halt einfach bei den Schiffen nicht so der Fall. was ein bisschen schade ist. Das heißt, du musst irgendwoher Schiffe haben. Jetzt sind die One-Page-Rules-Schiffe auch, sie sind okay, finde ich. Sie haben eine Flotte gefällt mir ganz gut, die anderen sind so meh, sind okay. Aber zum Beispiel die Firestorm Armada-Schiffe oder natürlich die Battlefleet Gothic-Schiffe oder auch das, was wir uns als Battlefleet Gothic-Schiffe gedruckt haben, Martin, die sind schon deutlich schöner, würde ich sagen.
Ja, ja. Also auch die Firestorm Armada-Sachen, die ich schon habe, sind, finde ich, jetzt cooler. Aber es gibt auch von anderen Herstellern, sage ich jetzt mal, agnostische Schiffe,
genau.
Also zum Beispiel Grand Fleet Admiral, die finde ich cool, waren mir aber bisher zu teuer. Ansonsten kann man sich umschauen, Italian Moose macht sehr gute BFG-Schiffe. Soulforge Studio hat coole Schiffe gemacht. Ich glaube, die machen inzwischen auch keine GW-Mod, also keine GW-Alternativen mehr, sondern andere Sachen. Dann, ja gut, Firestorm Armada hatten wir erwähnt, dass man die auch damit cool einsetzen kann. Bei mir persönlich hat das Firestorm Armada-System auch nicht so gut gefallen. Da fand ich OPR auch besser. Dann hatte ich meine Elfen teilweise von Edge Miniatures. Und aber da gibt's, die haben, glaube ich, der hat nur Elfen und Dark Elder, glaube ich. Also ist ein bisschen eingeschränkt von der Auswahl an der Stelle.
Und generell also, muss man halt sagen, One-Page-Rules macht Regeln für viel, viel, viel mehr Fraktionen, als sie Modelle anbieten. Ich glaube, sie bieten für 4 Fraktionen Modelle an.
Es waren 6.
Oder 6 Fraktionen, das waren aber bestimmt jenseits der 20 für diese Regeln anbieten.
Also
oder?
Sie haben die Allianz, das sind so ovale Schiffe. Sie haben eine Xenos-Type-Fleet, das sind so, tatsächlich außerirdische, aber ich weiß nicht, ob das Tyranniden darstellen soll, keine Ahnung, aber es sind auf jeden Fall organische Formen. Dann die Progenitors, die finde ich sehr stark, also die finde ich von OPR tatsächlich richtig cool, die würde ich mir drucken, die haben was von, bei Firestorm Armada gab es auch solche mit Sonnensegeln, die sind Raptor Works, hießen die, und die Progenitors, die sind zwar ein bisschen kantig, aber haben was davon. Und dann gibt es die Nomads, die sehen aus wie Kreuzfahrtschiffe aus, wie heißt der gute Film? Fünfte Element, genau. So ein bisschen. Dann erinnert mich. Ja. Und dann gibt es noch das Empire, hatte ich erwähnt, oder? Empire gibt es auch noch. Die sehen ein bisschen kantig aus. Marauders, also gibt es auch noch. Also es gibt schon. Ich glaube, das war's. Aber.
Okay, ich habe jetzt gerade durchgezählt. Also sie haben insgesamt 17 Fraktionen auf ihrer Seite und sie haben bestimmt nicht für jede Fraktion.
1, 2, 3, 4, 5 habe ich jetzt mal gezählt.
Ja, genau. Das heißt, sie sind Miniaturen. Stück. Ich meine, das gilt ja auch für ihre anderen Regeln, die sie haben. Sie haben viel mehr Fraktionen in den Regeln abgebildet, als sie Miniaturen selber anbieten. Aber bei den Flotten ist es noch mal krasser als bei den anderen One-Page-Rules-Regeln, fand ich.
Was mir so ein bisschen fehlt, sind Raumstationen, fände ich cool, wenn sie dazu hätten.
Ja.
Ja, gibt es da nicht sogar Regeln für so irgendwie Orbital Control oder so irgendwas?
Battlefleet Gothic gibt es Regeln für Orbitalstationen.
Ja.
Kann mich nicht erinnern, weil wir halt nicht danach geguckt haben, ob es dafür Regeln gibt, weil wir auch keine hatten. Aber ich fände halt cool, wenn es denn sowas gäbe noch dazu.
So eine fette Kampfstation, die hinter einem Mond hervorkommt.
It's not a moon.
Und dann stellt sich raus, es ist gar kein Mond.
Was ich noch ganz cool finde, bei Dropship, wie heißt das? Dropship Commander? Dropfleet Commander.
Dropfleet, oder?
Dropfleet Commander. Ich bringe es immer durcheinander, was ist. Die Boden, was die Bodenmodelle sind und was die Raumschiffmodelle sind. Ich glaube,
Drop Zone Commander sind die Bodenmodelle. Glaube ich.
Ach, Drop Zone, genau, ja. Auf jeden Fall, bei dessen Raumschiff-Variante fand ich die Idee gut. Also erstmal, die Raumschiffe sind auch ganz okay. Da sind auch nette Raumschiffe dabei. Ich habe übrigens die Starterbox, die müsste ich mal auspacken. Falls man das mal probieren
will. Natürlich hast du sie.
Ja, ich fand die Schaltari cool.
Das Two-Player-Set.
Ja, mhm. Ja.
Ja, ich sehe.
Aber leider sind im Two-Player-Set keine Schaltari drin. Aber
okay.
Ist ja auch egal. Worauf ich raus wollte, war, was ich bei der da cool fand, war, dass die das so erklärt haben mit dem Raumschiffspiel, dass die gegeneinander schießen können, dass die ja im Orbit von einem Planeten sind und sich da bekämpfen. Und deswegen dann die kurze Entfernung haben. Und dann haben die ja praktisch die Matten einfach so gemacht, dass du praktisch wie so eine Satellitenaufnahme von einem Planeten hast und auf dem platzierst du die Schiffe, die da im Orbit um den Planeten fliegen. Das fand ich als Idee eigentlich auch ziemlich charmant, weil man sonst das Problem hat, ja, warum kann der denn da über, keine Ahnung, 500.000 Kilometer auf mich schießen? Mit welchen Waffen macht er das denn? Und das fand ich als Idee ganz cool.
Naja, ein bisschen Suspension of Disbelief muss halt sein.
Also. Okay, ja.
Ja. Ja.
Trägheitsdämpfer.
Genau. Also, alles in allem, sehr schönes Spiel. Würde ich gerne wieder spielen. Können wir ja mal als Hobbyistenaktion auch machen. Dann könnt ihr euch das auch angucken und ja, euer Verdikt abgeben. Vielleicht müssen wir dann auch parallel dazu einfach auch nochmal Battlefleet Gothic spielen. Ich meine, man kann nie genug Raumschiffspiele spielen. Von daher, ja. Haben wir es? Erschöpfend
das,
geklärt?
Das hört sich doch wie eine runde Sache an.
Okay, also dann haben wir es erschöpfend geklärt und dann würde ich sagen, entlassen wir euch in den nächsten Monat. Viel Spaß beim One-Page-Rules-Warfleets-Spielen, weil offensichtlich ist das, was ihr jetzt zu tun habt, natürlich euch die freien Regeln anzuschauen und es einfach mal auszuprobieren. Und genau, bis zum nächsten Mal wünschen wir euch viel Spaß beim Raumschiffe bemalen. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüss und viel Spaß. Wir waren der
Mike,
der Johannes,
der Martin
und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.
Ich glaube, in der Starterbox waren doch Schaltari drin.